Randolph hat gestern mit einem Kunden sehr eng an einem Projekt gearbeitet und haben immer wieder gemerkt, was es heißt, wenn du gewisse Hausaufgaben in der Unternehmensführung nicht erledigt hast und dass immer die logische Konsequenz daraus ist, dass Chaos entsteht.
Aber die sind nicht so happy, Krankheitsquote sehr hoch und die sind jetzt einfach da in ihrer Zentrale oben mit ihren ganzen Firmen darunter und merken einfach, wir haben das nicht mehr so richtig unter Kontrolle.
Du zahlst im Monat und dann kannst du jetzt gerne mal in deine BWA schauen, deine Gehaltskosten hochrechnen. Das heißt, was du überweist, Sozialversicherung, Lohnsteuer, was dazugehört, wie viel du ausgibst, wie wenig in Relation du Zeit da rein oder ein System geschaffen hast, dass diese Mitarbeiterin Aufgabe, Verantwortung, Kompetenz zeitlich geklärt ist.
Das ist der riesen Mindset-Shift, dass man erkennt, ich als Unternehmer bin ein wahrer Flaschenhals, zu einem Befähiger werden, der Menschen einsetzt und mit den richtigen Fähigkeiten und Kompetenzen ausstattet, damit sie ihre Arbeit in ihrer vollen Kraft tun können und dann geht es in der Organisation auch richtig nach vorne.
Herzlich willkommen zum Top-Arbeitgeber-Podcast Personal und Führung im Fokus gegenüber meinem Geschäftspartner und guter Freund Randolph Moreno Sommer. Mein Name ist Felix Anrich. Ich freue mich auf den Podcast heute und auf die Folge. Randolph hat gestern mit einem Kunden sehr eng an einem Projekt gearbeitet und da haben wir wieder gemerkt, was es heißt, wenn du gewisse Hausaufgaben in der Unternehmensführung nicht erledigt hast und dass immer die logische Konsequenz daraus ist, dass Chaos entsteht, Unruhen, Leute fühlen sich nicht wertgeschätzt, man fühlt sich wie im Kindergarten, man muss sich um Themen kümmern, die eigentlich auf gar keinen Fall eine Unternehmeraufgabe sein sollten und die Ursachen sind immer die ähnlichen und ich glaube, das ist das Schöne, dass wenn man, wie wir jetzt seit Jahren nichts anderes sieht, haben jetzt über 5000 Beratungen gemacht in jeglichen mittelständischen Unternehmensstrukturen, dann merkt man immer mehr Zusammenhänge und darauf wollen wir heute mal eingehen und deswegen, Randolph, vielleicht mal eine kurze Einleitung, du hast jetzt nochmal zu diesem Thema inspiriert, weil wir das jetzt schon so häufig gesehen haben, gedacht haben, da machen wir eine Folge dazu. Was hast du erstmal für Muster erkannt?
Ja, genau, also erstmal zum generellen Use Case. Es ist ein Unternehmen in der zweiten Generation, gewachsen, mehrere hundert Mitarbeiter, mehrere Firmen, die in dem Ganzen drin sind. Und die haben einfach gemerkt, dass die langsam geworden sind. Ne? Weil so während Entscheidungen früher schnell getroffen worden sind, sind die einfach im Laufe der Zeit erstmal langsam geworden. Die haben gemerkt, dass die durch die Firmenstruktur an mehreren Standorten mehrere Führungskräfte haben. Bei den einen läuft es richtig gut, Krankheitstage sind total niedrig, da geht es richtig voran, da sind die Mitarbeiter total happy. In dem anderen Standort ist aber auch nicht so gut, Mitarbeiter sind nicht so happy, Krankheitsquote sehr hoch. Und die sind jetzt einfach da, in ihrer Zentrale oben, mit ihren ganzen Firmen darunter und merken einfach, wir haben das nicht mehr so richtig unter Kontrolle. Ne, da wird irgendwas gemacht oben, Digitalisierungsprojekte schleppen sich ohne Ende dahin, es ist keine Entscheidungsgeschwindigkeit mehr drin, es ist keine gute Kommunikation in die Ebenen unten hinein, das heißt auch, wenn es Updates oder sowas gibt, wo die Mitarbeiter eigentlich sagen würden, wow, das ist ja total cool, dass man eine Geschäftsführung gibt, diese Verbindungswege gibt es gar nicht, die sind gar nicht ausgebaut und man merkt eigentlich, dass das so organisch gewachsen ist und dass da gewisse Probleme sind, die aus unserer Sicht die Grundregeln der Unternehmens- und Mitarbeiterführung einfach verletzen. Und deshalb, so wie du es gesagt hast, wir sehen das jeden Tag. Also die umgekehrte Frage ist, was musst du tun, lernen oder verändern, damit es an der Stelle richtig vorangeht. Ne?
Ja, und das können wir jetzt, du hast jetzt ein vergleichbar größeres Unternehmen als Beispiel genommen. Ja. Das könnte man im Kleineren sehen. Das passiert in der Regel, sobald du 5, 6, 7, 8 Mitarbeiter und mehr bist.
Sobald du Führungsebenen vor allen Dingen auch einziehst.
Korrekt. Und, ja. Oder mal die erste relevante Führungsperson hast, dann entsteht das häufig. Und ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass man ja einfach das Thema ja auch nie so richtig gelernt hat.
Ja.
Also das muss man einfach auch sagen. Die Leute, die sind häufig aus Willenskraft groß geworden.
Klar.
Haben ein Unternehmen vielleicht irgendwie per Zufall in die Geschäftsführung genommen, weil man die beste Fachkraft war, hat man ein Familienunternehmen übernommen, hat eine gute Idee gehabt, wurde größer und irgendwann lenkt das einen so ein bisschen ab von dem, warum man eigentlich angetreten ist und dem man eigentlich Spaß macht. Und dann lass uns vielleicht mal in die relevantesten Themen reingehen, weil da gibt es auch so eine gewisse Reihenfolge, die man beachten sollte und da könntest du vielleicht mal einen Überblick geben.
Ja, und auch an der Stelle nochmal gesagt, weil du gerade sagst, durch Willenskraft, das ist erstmal bis dahin eine unglaubliche unternehmerische Leistung, weil bau erstmal so viele Mitarbeiter auf, ohne ein gutes System zu haben.
Da musst du richtig dicke Haut haben.
Da musst du dicke Haut, da musst du wirklich richtig was auf dem Kasten haben. Und dann kriegen die Leute das dann natürlich mit, was zu tun ist. Und dann kommt natürlich der Gedanke, boah, wenn ich das bis hierhin geschafft habe, ohne so ein System, wo führt mich das denn hin? Also das sind wirklich Unternehmen, vielleicht auch wie ihr, die durch diese Schritte, die wir jetzt erklären, zu einem absoluten Marktführer in ihrem Bereich werden können und ihre Position über Generationen stärken. Denn es gibt im Laufe der Zeit einfach Evolution der Entwicklung, auch wie so ein Unternehmen aufgestellt ist. Sicherlich hat die Großmutter das ein bisschen anders geführt, wo es noch keine Excel, kein Google, keine AI, gar nichts gab, als in einer Generation oder in einer Zeit wie heute. Und da gibt es einfach mittlerweile gute Sachen.
Ne? Genau, und man muss auch dazu sagen, auch die Arbeitswelt hat sich einfach faktisch verändert.
Ja.
Alleine durch den Generationenwandel, den Wertewandel, die Leute wachsen anders auf. Wir machen jetzt bald nochmal eine neue Folge zum Thema KI-Leadership. Da wird der Markt sich nochmal komplett verändern. Und auch ein wenig zur Entschädigung. Ich habe es vorhin gesagt, du hast lange gelernt, was 12 Jahre Marineoffizier, was 8 Jahre in Organisationsentwicklung. Bei uns Leute wie Thorsten seit über 20 Jahren Personalcontrolling, Uta 20 Jahre Personalentwicklung. Das ist ja auch für so einen Unternehmer erstmal wie so eine Allzweckwaffe, man muss irgendwie alles können. Und deswegen lass mal konkret in die Beispiele reingehen.
Genau. Also primär über was reden wir hier? Wir reden über Unternehmensführung. Das bedeutet, ich brauche ein Führungssystem als übergeordneten Gedankengang. Und das besteht grundsätzlich aus 3 Dingen. Erstmal, wie bei jeder Strategie, die wir auch haben, ist, dass die Systemgesetze unten geklärt sind. Gehen wir gleich nochmal ganz kurz drauf ein, was das ist. Dann, dass man die Unternehmensführung als Rahmenwerk um das Ganze drumherum strickt. Und dann die Mitarbeiterführung. Alles 3 sind ein paar wenige unterschiedliche Disziplinen. Aber übergeordnet sollte man erstmals in so einem Unternehmens- oder in so einem Führungssystem denken. Genau. Also das Erste sind einfach Systemgesetze. Vielleicht magst du das noch mal kurz sagen,
ja,
was das so ist, ne?
Genau, also Systemgesetze sagen wir mal das Fundament, was sehr, sehr häufig irgendwie man davon gehört hat, aber es nicht wirklich als, ich sag mal, Regelwerk im Unternehmen verankert hat. Das ist, das sehen wir auch immer, wenn zum Beispiel Unternehmen sagen, hey, ich habe schon Werte ausgearbeitet, ich habe schon Stellenbeschreibungen, ich habe schon Prozesse, aber die Leute fühlen sich trotzdem nicht wertgeschätzt und die fühlen sich trotzdem nicht fair behandelt. Oder es gibt immer wieder Konflikte, Unstimmigkeiten, Leute fühlen sich nicht gesehen, Leute fühlen sich nicht gehört. Das ist eigentlich immer die Ursache im Fundament. Und da stecken 2 Worte drin, System, Gesetze. Haben wir, glaube ich, auch schon eine umfangreiche Podcast-Folge zugemacht. Deswegen will ich nicht zu stark reingehen, aber es geht letztendlich um Grundbedürfnisse. 10 definierte Gesetzmäßigkeiten, die quasi immer wirken in jedem zwischenmenschlichen Miteinander. Die ersten 3 sind Zugehörigkeit, Anerkennung, Wertschätzung, Respekt und ein Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen, also dass es fair zugeht. Und eigentlich ist der Hauptjob, einen guten Rahmen für die richtigen Mitarbeiter zu schaffen und auf Systemgesetze zu achten. Dass Leute sich zugehörig fühlen, dass man zum Beispiel nicht übereinander geredet wird, dass Leute gut abgeholt sind, weil das ist ja die ganze Konsequenz von den Beispielen, die du auch vorhin gesagt hast.
Ja.
Man hat eigentlich dann irgendwie ein schlechtes Führungssystem. Dadurch fühlen sich Leute nicht abgeholt. Vermeintlich brauche ich jetzt irgendwie eine Kommunikations-App oder was auch immer. Nee, ich brauche erstmal die Hausaufgaben, die ich erledige, dass die Leute...
Und das Mindset dahinter, dass egal, was ich einführe, dass die Systemgesetze auch beachtet werden. Ne?
Korrekt. Oder auch in wie entsteht ein Widerstand in Veränderungsprozessen. In der Regel auch Systemgesetze verletzt. Leute haben sich nicht anerkannt gefühlt, gar nicht irgendwie weit weg von Wertschätzung. Sie wurden ausgeschlossen von der ganzen Ideenfindung. Und dadurch fühlen sich Leute auch generell häufig in ihrer Arbeit nicht fair behandelt.
Oder zum Beispiel auch Systemgesetz Nummer 5, was heißt, höhere Verantwortung hat Vorrang. Das bedeutet, dass normalerweise, wenn du eine Führungskraft irgendwo hast, die braucht ja Anerkennung in dem Sinne.
Ja.
Aber wenn die Führungskraft nicht ausgebildet ist, um gut zu führen und selbst Systemgesetzverletzungen die ganze Zeit produziert, dann ist es halt auch schwierig und das muss auch unternehmerisch geregelt werden. Ne?
Ist häufig auch eine Kombi, weil ich gebe mal das Beispiel, wenn die Leute sich ausgeschlossen fühlen, weil sie nicht abgeholt worden sind, können sie auch weniger akzeptieren, dass das Gesamtsystem vor dem Einzelsystem steht.
Ja.
Weil faktisch ist, der Unternehmer trifft Entscheidungen fürs Gesamtsystem. Wenn er aber gar nicht eingebunden wurde in den Prozess, dann kann er das weniger akzeptieren, weil wieso Systemgesetz 1 Zugehörigkeit verletzt wurde.
Ja.
Und deswegen, ich sag mal, Systemgesetze, es war für mich was, wo ich jetzt vor ein paar Jahren lernen durfte, verändert sehr, sehr viel, weil man eigentlich ein System für etwas schafft, was man vielleicht denkt, oh, das eine oder andere, das ich zugehörig braucht, wenn man gut erzogen ist, betreibe ich mal, da macht man das, also da redet man nicht übereinander, macht man das nicht. Nee, aber du hast mehr Menschen, mehr Leute, die nicht aus einer bösen Absicht handeln. Das muss man immer dazu sagen, kein Mensch will böswillig einem Kollegen schaden, aber dadurch, dass das Wissen fehlt, hat trotzdem dann zu unguten Gefühlen führt. Das kann sehr deprimierend sein.
Und um an dieser Stelle das nochmal so ein bisschen zu verbildlichen oder damit ihr mal eine Vorstellung bekommt, Systemgesetze, Grundbedürfnisse, von allen werden sie benötigt. Wenn die ja eingehalten sind, dann fühlen sich die Leute wohl, kommen gerne zur Arbeit, bringen Einsatz für die Firma, sind die verletzt, fühlen sich die Leute nicht gut, ne? Schlechte Gefühle, Wut, Trauer, Leid, Angst, Ärger. Dann überlegst du dir vielleicht auch als Mitarbeiter, komme ich morgen an die Arbeit, wenn ich Stress mit meiner Führungskraft habe, vielleicht nicht. Und ich will das mal nur mal vergleichen ganz kurz mit, weil wir reden ja auch hierüber, wir reden ja auch darüber, wie ich kriege das Unternehmen unter Kontrolle, weil viele haben ein Problem damit, wie die Menschen kontrollieren können. Also jetzt nicht bösartig oder so, sondern im Sinne von, das ist für die so ein undefinierter Faktor, aber mit Systemgesetzen wird das Ganze definiert. Stell dir vor, du spielst Schach und bei Schach ist es genauso. Du kennst die ganzen Regeln. Du weißt ganz genau, der Bauer, wenn er vorne steht, kann er ein Feld oder zwei Felder nach vorne oder kann so schlagen. Wie bewegt sich der König, der Turm, der Läufer und so weiter. Das ist alles vordefiniert. So läuft das, wenn eine Organisation sozusagen auf den Grundlagen von Systemgesetzen steht. Man weiß, man kann vorhersehen. Das ist ja auch das, was wir brauchen, um ein gutes Gefühl zu haben. Aber wenn es Verletzungen gibt in einer Organisation, dann bewegen sich Leute nicht mehr rational durch dieses System durch. Weil dann auf einmal anfängt der Turm schräg zu laufen, obwohl er das gar nicht soll, nicht darf. Der Bauer auf einmal rückwärts, ja. Der König springt ja auch einmal quer übers Feld. Und das ist dann kein faires Spiel mehr. Weder für den Arbeitgeber noch für den Arbeitnehmer. Und so fühlt sich das dann an, dass man eigentlich etwas, was man relativ unter Kontrolle haben kann, will und sollte auch, dann auf einmal völlig aus dem Ruder läuft, die Leute dann denken, toll, und dann nur denken, ja, ich will den Mitarbeiter jetzt vielleicht kündigen oder wie soll ich denn hier weitermachen oder in dem Standort, wie soll es denn da weitergehen, weil das halt nicht mehr unter Kontrolle ist. Und häufiger Mangel liegt halt wirklich genau auf dieser Ebene. Ne?
Ja, man merkt es und das kennst du sicher, wenn du eigentlich was aus einer besten Absicht machst, was sachlich 100% korrekt ist, aber auf Widerstand stößt.
Dann verletzt du die Regeln. Das ist so, als würdest du aus der besten Absicht eine Figur ziehen, die gar nicht
korrekt
so gezogen werden darf und jemand anders fühlt sich verletzt.
Genau. Und häufig war in der Vergangenheit vielleicht auch schon irgendwas. Das heißt, vielleicht machst du sogar den richtigen Zug, aus irgendeinem Grund kannst du dir nicht gehen, weil in der Vergangenheit irgendwas war, was jetzt endlich dann wiederum nicht läuft. Und das kann echt super, super, super nervig sein.
Ja.
Und das deprimiert Leute. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einer Unternehmerin, die hat ihren Leuten einen relativ hohen Bonus gezahlt und keiner hat sich bedankt. Und dann hat man gemerkt, irgendwas kann nicht stimmen. Oder eine Mitarbeiterin kommt auf einmal mit einer überdemotionalen Gehaltsforderung. Ja. Da merkst du, es sind die Symptome, die man merkt, aber die Ursachen sind eigentlich immer auf Systemgesetzebene. Und ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt auch mal in die Unternehmens- und Mitarbeiterführung rein, weil da löse ich das ja, währenddem ich Systemgesetze die ganze Zeit achte. Aber ich schaffe quasi Systeme. Ich vergleiche das mal mit der Schwerkraft. Du weißt, es gibt die Schwerkraft. Hier, wenn ich das nehme, dann fällt das immer runter und du ignorierst das ab und zu, ist nicht gut und jetzt lernst du auf einmal die Schwerkraft kennen, wie Grundbedürfnisse und lernst quasi Systeme, wie du die Schwerkraft im zwischenmenschlichen Miteinander einhältst. Und da gehen wir jetzt mal rein.
Unternehmensführung. Ganz kurze Story dazu. Ich bin ja damals zur Bundeswehr gekommen und wie lief das Ganze ab? Ich war beim Kreiswehrersatzamt, da hat man mich untersucht, da hat man mich eingestuft, dann habe ich einen Einberufungsbescheid bekommen. Dann bin ich nach Stralsund gegangen zur Marinetechnikschule, habe mich da gemeldet, dann wurde ich da hingeschickt in meine Einheit. Dann habe ich da meine Klamotten bekommen, da wurde ich beim Arzt nochmal untersucht, dann musste ich da morgens antreten, es gab einen schönen Tagesablauf und es war alles wirklich sehr stark organisiert. Glaubst du, da hat irgendjemand in dieser Prozesskette mal gefragt, oh, was sollen wir denn jetzt als nächstes machen? Oh, da steht morgen der Moreno vor der Tür. Oh, der hat ja gar nicht alle Kleidung. Nein, es war alles komplett durchsystematisiert. Und dann erweitert, natürlich kommen wir gleich drauf, in der Mitarbeiterführung, hatte ich Vorgesetzte, die haben Dienstgrade, die waren ausgebildet worden von einem System. Man wusste genau, was die drauf haben, die wussten, was die drauf haben und der Laden lief einfach. Ähnlich sollten wir uns das vielleicht mal ein Stück weit bei einem Unternehmen vorstellen, weil da passieren ja ähnliche Prozesse, ähnliche Strukturen gibt es, ähnliche organisatorische Abläufe. Und das fängt jetzt schon immer an, wenn ich reingehe oder wir auch in ein Unternehmen und fragen, wie ist denn dein Organigramm? Da fängt das schon an. Ja, weiß nicht genau, haben wir mal erarbeitet, hier ungefähr. Okay, schon mal ein bisschen unklar. Du brauchst ein klares Organigramm, weil du hast die Befehls- und Meldelinien. Und wenn das nicht da ist.
Es gibt in der Regel schon ein Organigramm, aber da ist dann irgendwie die Struktur nicht klar, da ist die Verantwortlichkeit nicht klar.
Oder es wurde irgendwann, genau,
oder es wird teilweise nicht so gelebt. Das ist ja das eine, ich habe etwas, aber wird sich daran gehalten? Nee, wer meldet sich?
Wer ist Vorgesetzte von wem? Dann ist vielleicht noch die Mutter, die das gegründet hat.
Dann machen die Projekte gemeinsam, hatte ich wieder ein Ingenieursbüro, dann sind auf einmal die Projekte anders gesteuert.
Wer denn ist eigentlich der Chef, wenn diese Frage auch manchmal kommt?
Genau. Oder wenn es eine Unstimmigkeit geht, wird dann wieder das Organigramm ignoriert. Das heißt,
meistens gar nicht bekannt. Ja, in den meisten Fällen.
Oder auch das in dem ganzen Thema. Aber da hängt auf jeden Fall schon mal der erste wichtige Schritt.
Genau. Also der Alltag da draußen ist, das wird irgendwie gelebt oder man weiß ungefähr, ja, die Person ist ja jetzt meine Leitung, die hat was zu sagen. Aber auf Papier gibt es das nicht und übergeordnet bekannt auch nicht. Das führt zu vielen Komplikationen. Das führt uns nämlich immer zu Schritt 2, dass wir mit den Unternehmen dann eine Funktionsverantwortlichkeitstabelle aufstellen. Das heißt, wir nehmen uns die Hauptfunktion von der Organisation. Wir gucken uns an, wer ist eigentlich, also was wird gebraucht, damit die Organisation funktioniert. Dann hast du meist irgendwie einen Geschäftsführer natürlich. Ja? Dann hast du einzelne Bereiche, da hast du irgendwelche Leute, die das leiten, hast du ein paar Unterfunktionen und das so. Und dann stellen wir das auf. Und das kannst du dir vorstellen, von oben nach unten sind alle Funktionen aufgelistet und dann werden die Namen in so eine Tabelle reingeschrieben. Und da an diesem Schritt merkt man schon, A, gibt es für bestimmte Funktionen, haben die irgendwie gar keine richtige Rolle, die die beschreiben. Ja, das ist der Peter, der macht immer das und das und das. Und dann sage ich ja, wie ist denn seine Rolle? Ja, der war mal hier, da und da tätig, aber jetzt macht er was ganz anderes, kann ich gar nicht genau sagen.
Oder es gibt irgendwie eine Jobbezeichnung, Stellenbeschreibung, wo so oberflächlich drinsteht, was zu tun ist.
Das wäre, da, genau, das wäre sogar noch einen Schritt weiter und wär, das wäre schon mal gut. Gibt es dann auch in manchen Fällen gar nicht, aber ja, okay. Und dann, wer macht denn das HR? Ja, das mache ich irgendwie als Chef in dem Bereich und irgendwie die noch ein bisschen da und da noch ein bisschen mit. Okay, aber die Person ist doch, was ist die denn eigentlich vom Titel? Ja, haben wir auch noch gar nichts gefunden. Dann sitzt sie mit dem Raum und fragt sie ja, was ist denn dein Titel? Irgendwie Mädchen für alles.
Das ist auch ein guter Film.
Und der Geschäftsführer weiß meistens natürlich, dass er Geschäftsführer ist, fühlt sich aber auch manchmal als Mädchen für alles.
Und hat auch seine Rolle häufig auch nicht so
100%. Nee. Ja. Also wenn er die Rolle klar hat, dann kann er schon sagen, ich bin Geschäftsführer, hat aber meist nicht im Blick, dass er eigentlich 5, 6, 7 Rollen inne hat, weil dann macht er da macht er noch Recruiting mit, dann macht er hier noch in der Buchhaltung was mit, dann ist er noch hier im Bereitschaftsdienst mit. Also es gibt mir wirklich so mehrere Sachen, die sich dann so überschneiden, aber das ist auch schon klar. So. Wenn man das dann hat, diese Funktionsverantwortlichkeitstabelle, dann bricht man das immer vom Groben ins Feine noch weiter runter, dass man dann als nächstes sagt, okay, du als Geschäftsführer, was sind denn überhaupt deine Aufgaben? Was wir in einer sogenannten Rollenkarte niederschreiben, wo A für KK geklärt ist, was sind eigentlich deine Aufgaben, mit welcher Verantwortung und hast du überhaupt alle Kompetenzen dafür? Ja, so, dann kommt da so eine Liste bei raus, weil der irgendwo überall drinsteckt und dann merkt man eigentlich schon, dass es fast bei jedem Mitarbeiter genauso ist dann. Ne? Weil Aufgaben werden über den Flur geschmissen, hier macht das doch nochmal mit. Wenn du die Führungskraft jetzt fragen willst, was sind denn alles deine Aufgaben, dann fallen ja 3, 4, 5 Dinge ein, aber 8 andere Dinge, die sie auch macht, sind nirgendwo hier.
Und ich will aber zu mal sensibilisieren, du zahlst im Monat und dann kannst du jetzt gerne mal in deine BWA schauen, deine Gehaltskosten hochrechnen. Das heißt, was du überweist, Sozialversicherung, Lohnsteuer, was dazugehört, wie viel du ausgibst. Und wie wenig in Relation du Zeit da rein oder ein System geschaffen hast, dass diese Mitarbeiterin Aufgabe, Verantwortung, Kompetenz zeitlich geklärt ist. Sie nicht mehr die Ausrede, oh, ich habe keine Zeit oder was auch immer, dass die Konsequenzen geklärt sind, dass Mitarbeiter wissen, was passiert, wenn ich meinen Job nicht mache, dass sie mit Konsequenzen geführt werden. Dass, wenn du zahlst deinem Mitarbeiter Gehalt jeden Monat, aber diese Themen sind nicht grundlegend geklärt. Und es hat auch nichts mit Verantwortung zu tun, wenn du dich dann beschwerst, dass irgendjemand seinen Job nicht macht. Die Menschen machen das aus bestem Wissen. Die wollen herkommen, die wollen auch einen guten Arbeitgeber haben. Die sind in der Regel engagiert. Ja, du hast vielleicht auch Mitarbeiter, die haben null Eigenverantwortung. Aber du hast sicher auch Mitarbeiter, die wollen das eigentlich. Und das ist, man vergisst das. Ich habe das echt durch Thorsten lernen dürfen, was eigentlich Personalcontrolling heißt, was es bedeutet. Weil das ist so hohl, das nicht zu klären in Relation zu dem, was man ausgibt. Du würdest viele andere Ausgaben gar nicht so managen wie Gehaltskosten in Relation zu Effizienz, Produktivität und was dazugehört.
Wir beide lesen ja gerade ein Buch, Purs Charlies Almanach. Also das ist der Geschäftspartner von Warren Buffett. Eine
sehr zu empfehlen.
Sehr zu empfehlen. Sehr, sehr gutes Buch. Also hat auch richtig Schlagkraft, dieses Buch, also vom Inhalt. Und da gibt es etwas sehr Schönes drin. Also der Charlie ist sehr diszipliniert, auch mit dem Warren zusammen. Ich meine, die haben super Investments getroffen. Und was der Charlie da sagt oder auch in dem Buch gesagt, die haben, bevor die ein Investment tätigen, haben die wirklich eine Checkliste von zig Punkten, wo die überprüfen, ob dieses Investment sinnvoll ist, getätigt werden soll, ist es stimmig, ist es nachhaltig und die prüfen das dann wieder. Und wenn du aber einen Mitarbeiter einstellst, machst du ja im Prinzip nichts anderes. Du tätigst ein Investment jeden Monat. Und wo ist deine Checkliste, ob dieser Mitarbeiter voll in seiner Produktivität steht, ob dieses Asset, was du sozusagen, in was du investierst, jeden Monat, deine Gehaltssumme, 50, 100.000 Euro, 1 Million Euro, ob das richtig gut eingesetzt ist.
Ja, und wo ist überhaupt mal der Wertekodex-Check, als du das rausfindest, ob der Mitarbeiter passt. Aber long story short, also erstmal ist die Sensibilität dazu zu haben, hey, ich habe ein System im Organigramm, in den Verantwortlichkeiten, in den Rollen, im Wertekodex. Ich schaffe gewisse Rhythmen daraus, zielgerichtete Mitarbeitergespräche, weil das geht häufig in den Organisationen auch verloren. Wie wird
genau, da
die Führungskraft geführt?
Ja.
Wie geht es dann weiter? Häufig geht dann die Energie verloren. Wird das weiter so gelebt? Interpretieren wir Werte gleich, kann dadurch ein Wert geschätzt werden, entsteht Wertschätzung und da ist geht häufig die Energie verloren,
da genau rangeht. Genau zum nächsten Punkt, was du gerade gesagt hast, jetzt auch wieder aus der Praxis heraus, ne? Mitarbeitergespräche. So, für die meisten ist das entweder voll das große Topic, ich mache das einmal im Jahr, setze mich mit dem Mitarbeiter zusammen, ja, bringt nur nichts, weil ist ein Jahr vorbei, du willst ihm ja Feedback geben, oder Mitarbeitergespräche finden immer mal wieder so sporadisch irgendwo statt. Und der Unternehmer, der hat sozusagen keine gut postionierten, eingesetzten Führungskräfte gehabt. Und da das Unternehmen organisch gewachsen ist, hat er die Mitarbeitergespräche geführt. Er führt die Mitarbeitergespräche mit über 100 Mitarbeitern. Immer so 15 Minuten und so weiter. Und das bringt halt gar nichts. Das ist halt nicht zielführend, weil einmal kostet es unglaublich viele Ressourcen, das zu tun. Zweitens ist das der Job der Führungskraft. Drittens ist überhaupt gar nicht systematisiert, wie so ein Mitarbeitergespräch abzulaufen hat. Das heißt, ich setze mich da hin und höre mir das Gejammer von den Mitarbeitern an. So nicht. Weil gerade hast du ja gesprochen, wir wollen A-Player machen und vielleicht magst du nochmal sagen, was beinhaltet denn eigentlich ein A-Player und wie läuft so ein Mitarbeitergespräch optimalerweise ab und was wird danach geprüft?
Ja, ich hatte ja gerade schon zwei Achsen erwähnt. Einmal die Leistungsachse, wo eine Rolle mit AVKK geklärt sein sollte. Das heißt, die Aufgaben mit Kennzahlen, die Verantwortung, die Kompetenz fachlich und zeitlich, sowie die Konsequenz inklusive dann auch das Führen nach Konsequenzen. Da können wir gleich in der Mitarbeiterführung drauf schauen, haben wir auch eine coole Folge zu. Und auf Werteebenen, was hat er für eine Arbeitsmoral, wie tickt der, wie ist das umschrieben, optimalerweise, dass Mitarbeiter die Erwartungshaltung kennt, cooles und uncooles Verhalten auf diesen Wert. Dadurch wird es quantifizierbar, weil es bringt halt nichts, wenn du irgendwelche Werte an der Wand hängen hast und am Ende sie keiner oder jeder für sich so interpretiert und es keine Quantifizierung gibt, keine Fremd- und Gegeneinschätzung. Das ist eigentlich da, wo die Energie entsteht. Am Ende, wenn in einem Mitarbeitergespräch diese beiden Achsen klar sind, der Mitarbeiter sich selbst einschätzt und eine Gegeneinschätzung bekommt. Und du das erstmal mit deinen Führungskräften machst und dort auch radikal ehrlich und offen bist, weil wir leben viel zu häufig auch, dass Erwartungshaltungen nicht wirklich ausgesprochen werden. Dass mich irgendwas stört, aber das nicht ins Gesicht gesagt wird. So diese radikale Ehrlichkeit zu sagen, das habe ich, und ohne was rein zu interpretieren, sondern nur das Verhalten zu beschreiben, dem Mitarbeiter zu sagen, oder erstmal der Führungskraft zu sagen, das und das stört mich, das und das muss ich ändern. Das brauche ich eigentlich im Mitarbeitergespräch, weil sonst bringt ja ein Mitarbeitergespräch auch nichts. Wenn ich nur höre, wo brauchst du Support, wie sieht's aus oder ähnliches, und da keine Struktur ist, wird es auch nicht gleich gemacht, weil dann handhabt die eine Führungskraft ist so, die andere so, die andere so, die eine ist ein bisschen konsequenter, die andere lebt den Wert selber nicht so stark, dann hat die noch ihre Schwäche, da wird die wieder nicht geführt und dann geht diese Verantwortung weg. Und was, glaube ich, jeder Unternehmer will, ist ein hoher Grad an Eigenverantwortung. Und den darf ich halt fördern, indem ich letztendlich diesen Rahmen schaffe. Und da gehört für mich, ich sag mal, gehören für mich diese relevantesten Zahlen dazu.
Und deshalb ist es auch erstmal das Thema Mitarbeitergespräch wird natürlich durchgeführt von der Führungskraft, also ist ein Mitarbeiterführungsthema in der operativen Durchführung, aber der Unternehmer muss ja festlegen, wie das gemacht wird und dass das gemacht wird, weil er muss sich entlasten, er muss seiner Führungskraft die Verantwortung übertragen, indem er sagt, liebe Führungskraft, das ist dein Mitarbeiter, du musst ihn bewerten, du musst ihn entwickeln, du musst auch irgendwann mal ein Stück weit entscheiden, ob der eine Gehaltserhöhung bekommt oder nicht, und deshalb muss diese Power übertragen werden. Fängt aber immer oben an, bei der Geschäftsführung, so wie du gesagt hast, dann geht es so stückweise nach unten durch. So, da kommen wir genau zu dem nächsten, ich würde mal sagen, erstmal vorerst letzten Punkt zu der Unternehmensführung, was das Thema von einem Meeting-Rhythmus angeht. Weil ich habe dann auch die Frage gestellt, ja, wie wird denn das gemacht, in welchen Abständen, wie regelmäßig, und das passiert dann immer so total unkontrolliert. Aber eine Organisation hat ein ein Puls. Und dieser Pulsschlag wird bestimmt durch Meeting-Rhythmen, durch die wichtigsten Meetings, wo die wichtigsten strategischen Dinge angefangen werden zu klären. Zum Beispiel, dass man einmal im Monat fest eine Stunde mit seinen direkt unterstellten Mitarbeitern ein 1-zu-1-Gespräch führt nach einem besonderen Leitfaden, wo man Werte, aber auch die Leistung abprüft. Das ist schon mal ein Meeting-Rhythmus. Aber auch in operativen Teams, dass man zum Beispiel so ein Daily hat, ja, ein Tagesmeeting, wo man ganz kurz in so einem Stand-up vielleicht 15 Minuten zusammenkommt und sagt, was liegt heute an, was sind die Fokusthemen, wo steckt jemand fest und jeder hat die Chance, da Sachen zu klären. Eine gute Kommunikation. Oder dass man mit seiner nächsten Führungsmannschaft oder möglicherweise auch mit seinem Team ein Weekly hat, ein Wochenmeeting, wo bestimmte Informationen von unten in der Organisation nach oben durchgespült werden. Weil der Unternehmer dann sagt, ja, wenn ich aber jetzt nicht mehr selbst mit diesen 100, 200, 300 Mitarbeitern spreche, dann weiß ich ja gar nicht, was los ist. Und ja klar, und dafür brauchst du einen Meeting-Rhythmus, damit deine Führungskräfte das strukturiert nach oben spielen. Du kannst ja jetzt ja nicht mit jedem reden die ganze Zeit. Wie geht das denn? Nee. Und deshalb gibt es zum Beispiel kontrollierte Weeklies, wo Führungskräfte mit der nächsten Führungsebene zusammenkommen, wo schon das Thema, was gibt es für gute Neuigkeiten, was gibt es für Updates im Bereich Mitarbeiter, was gibt es für Updates im Bereich Kunden, was sind aktuelle Prio-Themen, die wir bearbeiten müssen und was für Themen müssen wir hier vielleicht mal gemeinsam besprechen. So hat der Unternehmer, schafft der Unternehmer einen strategischen Punkt, wo seine Führungskräfte Themen mitbringen. Weil in den meisten Organisationen ist es dann so, Führungskraft A kommt zwischendurch, hey, hier nochmal das Thema, Führungskraft B kommt das Thema, Führungskraft C sagt, ja, mit dem Mitarbeiter habe ich Stress. Und es kommt so alles zwischendurch rein und du hast gar keine Zeit mehr, dich zu konzentrieren. Und es geht schon darum, im Unternehmen strategische Punkte zu schaffen, wo Leute dann systematisiert hinkommen und ihre Sachen positionieren können und du auch in der Lage bist, das zu verarbeiten. Ne?
Zwei Impulse dazu noch. Einmal, wenn ihr Meeting-Rhythmen habt, weil witzigerweise, wir haben bei uns so einen Top-Arbeitgeber-Index, wo wir analysieren, wo es dann Ist-Stand. Und da wird ganz häufig gesagt, ja, nee, Meeting-Rhythmen habe ich schon. Wenn man sich die aber anschaut, dann sind die voll für die Katz. Weil keine Struktur drin ist, viel gelabert wird, vielleicht nicht die richtigen
Leute. Nichts protokolliert, nichts nachgefasst, richtig.
Nicht strukturiert, die Leute reden durcheinander, die Hälfte ist eigentlich nicht wirklich zielführend.
Manche Leute bringen gar nichts mit.
Genau.
Der Unternehmer denkt so, sag doch mal was.
Gib doch irgendwas. Also Meeting-Rhythmus ist nicht Meeting-Rhythmus und du kannst dir aber die Frage stellen, wie effizient ist das Meeting, wie viel davon trägt wirklich weiter, das Unternehmen zu entwickeln. Und Punkt Nummer 2. Ich habe eine neue Grundtheorie, dass Konzept der offenen Tür mit der größte Bullshit ist, den man eigentlich im Unternehmen lebt. Weil was heißt häufig das Konzept der offenen Tür? Ja, ich bin der Geschäftsführer, ihr könnt immer zu mir kommen. Wie häufig ist das überhaupt eure Verantwortlichkeit? Wie häufig wird das umgangen? Wie häufig ist es so, dass dich von deiner Arbeit ablenkt? Das heißt, dass du eigentlich was machen willst, rausgerissen bist oder ähnliches. Das heißt, eigentlich ist das ganze Thema nicht wirklich zielbringend. Das heißt, du brauchst eher Meeting-Rhythmen, Strukturen. Also wichtig, nicht falsch verstehen, es geht nicht darum, dass ein Mitarbeiter nicht zu dir kommen kann mit einem Feedback, einer Idee. Es geht nur darum, dass du auch einen Rahmen schaffst, in dem du sehr fokussiert, sehr strukturiert das Unternehmen entwickelst, weiter voranbringst und das klar geregelt ist, wann kann man zu dir kommen, in welchem Rahmen, geht es zu der Führungskraft, geht es über die Führungskraft, kommen die gemeinsam. Also da gibt es einfach viele Regeln. Ich habe bei einem letzten Event von uns gesagt, ich wäre eher manchmal ein Freund von dem Konzept der geschlossenen Tür, weil die jedem helfen würde, sein Unternehmen zu entwickeln und da mehr Strukturen reinzubringen, als dieses Ganze, ich werde zwischendurch unterbrochen und werde vorangebracht oder ähnliches, weil es einfach nicht zielführend. Du brauchst diesen Rahmen, um am Unternehmen wirklich Systeme zu schaffen und darfst du auch deinen Kalender und deine Woche so strukturieren, dass du am Ende Ziel findest.
Vor allem, was da in dem Case jetzt auch wieder der Fall war, auch so, ne, der offenen Tür, entsteht einmal das zeitliche Problem, was du gerade genannt hast, das ist unternehmliche Zeit, aber das zweite ist auch, dass der Mitarbeiter mit einem Problem, was er mit der direkten Führungskraft hat, dass er direkt zum Unternehmer durchgeht, weil er den vielleicht kennt oder diese Tür offen ist und er anfängt, über seine Führungskraft zu reden und der voll in die Bredouille gebracht wird. Und das geht zum Beispiel auch gar nicht. Ja,
ja, auf Systemgesetz immer wieder.
Ausschluss ohne Ende, ja.
Genau,
und er gräbt die Autorität der Führungskraft.
Korrekt.
Schafft richtig viele Brillen, ne?
Ja. eigentlich nur negative Auswirkungen. Und wenn wir so die verschiedenen Bereiche anschauen, da können wir noch in den Aufgaben Projektmanagement reingehen und noch weitere Tools der Unternehmensführung. Aber ich glaube, der Grundkonsens ist klar, ist das eigentlich der Hauptjob der Geschäftsführung? Heißt ja auch, die Geschäftsführung ist für die Führung, vor allem für die Unternehmensführung da, für den Rahmen für Top-Mitarbeiter zu schaffen, dass Führungskräfte dann letztendlich weiterführen können. Oder du sagst, vielleicht befindest du dich gerade auch in dem Prozess, Schritt für Schritt Verantwortung abzugeben, eine Führungsebene aufzubauen, wo genau das relevant ist und das am Ende dir Zeit verschafft oder auch Klarheit ins Unternehmen bringt, Ruhe reinbringt. Dann gibt es noch die weitere Disziplin Mitarbeiterführung. Ich glaube, das wird heute ein bisschen den Rahmen sprengen mit den wichtigsten Disziplinen, dass es vor allem aber eine gemeinsame Führungssprache gibt. Das kann man, glaube ich, so als Headline sagen.
Kann man kurz noch anreißen, ja. In dem Sinne, dass man halt was du ja gerade bezeichnet als gemeinsame Führungssprache ist. Viele machen mal irgendwie einen Führungskräfte-Workshop oder befördern die beste Fachkraft hoch, weil die sich irgendwie gut verhält. Aber das ist halt weit weg von, wie führen wir gemeinsam? Haben wir ein gemeinsames Wertverständnis, auch von Systemgesetzen? Können wir Veränderungen im Unternehmen mit den Mitarbeitern richtig meistern? Also wie kommuniziere ich jetzt zum Beispiel so eine unternehmerische Veränderung? Kann ich aber auch kann ich mich selbst führen als Führungskraft? Habe ich Instrumente dazu, wenn es stressig wird? Habe ich ein gutes Time-Management? Kann ich Ängste, die ich vielleicht habe, identifizieren, abarbeiten? Aber auch kann ich Konflikte lösen? Weil sicherlich habe ich in der Organisation immer mal wieder das Thema Konflikte. Das kann sein, dass ich selbst darin involviert bin oder zwei Leute unter mir irgendwie einen unklaren Rahmen miteinander haben. Die meisten kennen da nur irgendwie darüber reden. Aber gibt es eine gemeinsame Führungssprache, ein gemeinsames Verständnis dafür, wie wir diesen Konflikt jetzt klären? Und da sollte man dementsprechend auch Klarheit schaffen. Und das gibt's, das ist natürlich auch von der Unternehmensführung vorzugeben, wie das sein soll. Und dann muss das gelebt werden. Aber wie die Führungskräfte ausgebildet werden, das muss ich als Unternehmer entscheiden. Kann ich der Führungskraft sagen, ja, hier sucht jemand einen Führungskurs, aber sie Einzige, die das dann so macht, ne?
Ja, und wir haben bei uns inzwischen extra ein Führungstraining, das diesen Standard reinbringt, haben die Top-Arbeitgeber-KI, mit der die Führungskräfte dann arbeiten können. Weil wir immer mehr gemerkt haben, sonst führt der eine konsequenter, der andere weniger. Der eine gibt so Feedback, der andere so. Der eine hat da mal was gelernt, der kommt mit irgendeinem komischen Farbmodell, was irgendwie auch nicht wirklich Sinn ergibt, nur negative Auswirkungen hat, dann kommt wieder hier das Nächste. Und was sind Systemgesetze? Wie haben wir ein Verständnis davon? Was gibt es für Kommunikationsmodelle? Wie sieht das aus? Also es gibt einfach gewisse Grundregeln, die solltest du als Geschäftsführer vorleben, weil das bringt auch nichts, wenn du irgendeine Führungskraft in irgendeinen coolen Chaka-Kurs schickst und der dann dort oder die dann dort entwickelt werden soll, aber du selber diese Sprache gar nicht prägst und voranbringst im ganzen Thema. Und so mehr man kann sich das vorstellen, eigentlich wie so einen Puzzle, in der du als Geschäftsführung für die Gesamtführung verantwortlich bist, diesen Grundrahmen schaffst und immer mehr Puzzlestücke erledigst, dass letztendlich immer mehr Ruhe, Stabilität in dein Unternehmen kommt. Wir haben gemerkt, die meisten Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, da ist das größte Ziel ist Stabilität. Weil wenn ich weiß, ich habe Stabilität, kann ich mich dann als Unternehmer auf die wesentliche Unternehmensentwicklung konzentrieren. Und das ist auch relevant, wenn ich bereits 3, 4, 5 Leute habe, weil wenn es immer so Nebenschauspielplätze gibt, ich kümmere mich da noch, ich muss da noch was machen, hier noch was drum kümmern oder, ja, dann geht halt die Unternehmensenergie in die Innovation, in die Weiterentwicklung, in relevante Themen letztendlich verloren. Das Vertrauen ist häufig nicht mehr so hoch, zum Beispiel auch auf der Führungsebene. Und das sind eigentlich die logischen negativen Auswirkungen, die letztendlich daraus resultieren. Und ich kann eins wirklich ans Herz legen, vielleicht schaust du bei uns mal ein Webinar an, das können wir mal in den Shownotes verlinken, wo wir uns zum Thema Unternehmens- und Mitarbeiterführung einfach viel Content mit auf den Weg geben, weil unser Ziel ist erstmal, ja, viel auch zu teilen, was wir in den letzten Jahren mitnehmen durften, was unsere unterschiedlichen Experten mit reingebracht haben, was wir tagtäglich im Unternehmen sehen. Wir haben das ganz, ganz große Glück und Privileg, dass wir tagtäglich halt auch sehen, was macht ein Arbeitgeber wie und wann funktioniert es, wann erzielt es Wirkung, wann erzielt es nicht so Wirkung, wann schafft es Stabilität, wann entstehen eher Konflikte, wann werden Systemgesetze gestärkt. Und das ist echt eine sehr, 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 sehr schöne Sache eigentlich, wenn man sieht, dass ein Arbeitgeberverhältnis richtig Spaß machen kann.
Ja.
Ich sehe mal so, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber häufig, wenn das nicht da ist, ist das belastend, mental für einen, vielleicht sogar körperlich in den Teams, so die ganzen sozialen, mentalen und körperlichen Gesundheitsfaktoren leiden eigentlich darunter, wenn das nicht stimmt.
Ja. Genau, von dem her haben wir das mit, oder machen das immer mit Kunden, der Fahrplan ist sozusagen standardisiert und individuell natürlich auf die Organisationen anwendbar. Und die Organisation muss dann natürlich mit ihren ganzen Themen das Ganze befüllen. Es gibt jetzt natürlich auch einige weitere Faktoren, wie das Unternehmensleitbild, worüber wir jetzt nicht gesprochen haben, was aber auch sehr, sehr wichtig ist, und andere, und auch die Arbeit mit KI, die wir mittlerweile sehr stark forcieren. Wir haben ja mittlerweile auch eine eigene Top-Arbeitgeber-KI geschaffen, um Rollenkarten, Standardarbeitsanweisungen, um Schulungskonzepte zu erarbeiten. Also ganz viele Dinge, die dem Kunden sozusagen auch vorher sehr viel Zeit gekostet haben, die jetzt quasi fast schon mit einem Fingerschnips erledigt werden, und auch mit Sprachfunktionen, wo alle dann am Tisch sitzen und diskutieren, und KI verarbeitet das dann zu einem wirklich wirkungsvollen Konzept, weil natürlich lebt KI vom Kontext, von eurem individuellen Kontext, und der muss dann natürlich reingegeben werden. Am Ende waren da auch bei diesem Workshop auch zwei Mitarbeiter dabei, also zwei Geschäftsführer, zwei Mitarbeiter. Und für die war das das Größte auch an dieser Stelle, weil die Mitarbeiter wollen es ja. Die wollen diese Klarheit. Für die ist das immer extrem befreiend, wenn die Geschäftsführung sich dann diesen Themen, über die wir jetzt alle gesprochen haben, annehmen, weil die stehen meist zwischen den Stühlen. Die kriegen meist das ganze Zeug ab, ne? Und der Geschäftsführer probiert nur irgendwie zu priorisieren, und die müssen dann irgendwie unten abarbeiten. Und die lieben das. Das heißt, Mitarbeiter fühlen sich dadurch extrem wertgeschätzt, motiviert, wenn der Unternehmer den richtigen Rahmen schafft, um die Organisation zu empowern und dadurch von einem Flaschenhals, weil das ist der riesen Mindset-Shift, dass man erkennt, ich als Unternehmer bin ein wahrer Flaschenhals, zu einem Befähiger werden, der Menschen einsetzt und mit den richtigen Fähigkeiten und Kompetenzen ausstattet, damit sie ihre Arbeit in ihrer vollen Kraft tun können, und dann geht es in der Organisation auch richtig nach vorne.
Ja, kommt gut rein, wir werden nochmal eine Folge, glaube ich, machen zu dem ganzen Thema, hatte ich vorhin schon gesagt, KI-Leadership, wo auch meine KI-Wissensdatenbanken und diese ganzen Themen aufgreifen, weil das in jedem Unternehmen verankert werden sollte, erstmal auch die Grundlage der Automatisierung ist, bevor man irgendwelche fancy KI-Tools bei sich einsetzt, sollte man das Fundament, den Rahmen letztendlich für solche Themen schaffen, dass man wirklich auch einen KI-Wandel richtig hinbekommt, die Kompetenzen, die das voranbringt. Ja, ich glaube, für heute sind wir erstmal durch. Randolf, vielen Dank auch für die Einblicke, für die Erfahrungswerte. Ich hoffe, du konntest das ein oder andere mitnehmen. Wenn du eine Frage hast und sagst, ey, das oder das interessiert mich mal, oder vielleicht dich auch gemerkt hast, boah, das kenne ich, das nervt mich auch, ich habe auch 6 Geschäftsführerhüte oder was auch immer auf, schreib es gerne in die Kommentare, leite auch gerne mal die Folge an jemand weiter, wo du merkst, ey, mit dem habe ich vielleicht neulich mal mich drüber ausgetauscht, wie wir Stabilität reinkriegen. Oder vielleicht hast du auch mal gemeckert über irgendeinen Mitarbeiter und hast jetzt gemerkt, ah, scheiße, ist ja meine Verantwortung, dann leite es gerne auch dem Geschäftsführer weiter. Und bitte unbedingt abonnieren nicht vergessen, weil sonst wirst du die nächsten Folgen vielleicht verpassen. Gerade das Thema KI werden wir richtig, richtig heftige Folgen rausbringen, wie du richtig gute News damit reinbringst. Und ja, sonst Webinar gerne mal anschauen, verlinken wir unter diesem Podcast. Schau da gerne mal rein, ist, glaube ich, viele wertvolle Impulse nochmal, wo wir in die Tiefe reingehen, Praxisbeispiele bringen. Ist logischerweise kostenfrei. Und dann wünsche ich dir erstmal viel Spaß bei deinem Unternehmerdasein, viel Kraft, Erfolg, das umzusetzen. Und denk daran, mit mehr Systemen folgt mehr Stabilität, Unternehmen macht mehr Spaß. Und ich sage bis bald und gebe Randolf das letzte Wort.
Ja, vielen Dank für die Abmoderation. Felix hat an der Stelle alles gesagt. Kommt gerne, schaut euch den Webinar an oder meldet euch einfach unter www.fairfamily.de. Wenn ihr mal eine persönliche Beratung braucht und wir mal über euren aktuellen Zustand drüber gucken sollen. Wie gesagt, die meisten Unternehmen haben nun Unglaubliches geschaffen, sind absolut großartig und können jetzt mit solchen Ansätzen, die wir hier mit reinbringen, immer, immer, immer besser werden. Vielen Dank, macht's gut und bis bald. Ciao.
Das war der Top-Arbeitgeber-Podcast Personal und Führung im Fokus. Wenn du Personal strategisch und führungssystematisch aufstellen willst, dann bleib dran. Der Top-Arbeitgeber-Standard ist das neue Normal und du bestimmst, ob dein Unternehmen dazugehört.